Credo, der Glaube der Kirche.
Willkommen bei Credo auf Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung. Wir sind in der Pfingstzeit und das sollte immer ein Grund sein, über den Heiligen Geist nachzudenken. Und freilich nicht nur in der Pfingstzeit, aber dann eben besonders. Und wir haben eine Reihe, die wir zurzeit auch verfolgen. Eine Reihe über die Gaben des Heiligen Geistes, über die Charismen. Und ich freue mich, dass uns dazu wieder aus Königsdorf zugeschaltet ist Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner. Grüß Gott, Pfarrer Lochner.
Grüß Gott und guten Abend.
Sie haben ja in diesen Tagen schon einige Sendungen bestritten, eine Standpunktsendung auf Radio Horeb. Heute Vormittag in Lebenshilfe waren Sie, glaube ich, auch beteiligt oder waren Sie direkt auf Sendung heute Vormittag?
Nein, nur zuhörend.
Zuhörend, aber ja. Es war auch das Thema charismatische Erneuerung. Und heute Abend geht es auch wieder ein bisschen in diese Richtung, weil wir eben über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen wollen. Das sind ja eine ganze Menge und wir haben eine Reihe, wo es eben zurzeit jeden Dienstagabend bei Credo um diese Gaben geht. Heute wird es um die Gabe der Heilung gehen. Bevor Sie, Pfarrer Lochner, darüber sprechen werden, möchte ich Sie aber den einen oder anderen Hörer, der Sie noch nicht kennen, was ja in diesen Tagen fast gar nicht möglich ist, weil Sie sehr oft auf dem Radio sind, aber trotzdem noch kurz vorstellen. Sie waren ursprünglich evangelisch, sind 1926 in Neustadt bei Coburg geboren und haben ihre spätere Frau kennengelernt, mit der sie auch den katholischen Glauben kennengelernt haben und sind 1949 zur katholischen Kirche konvertiert. Relativ bald darauf, 1951, haben sie auch geheiratet und in ihrer Ehe haben sie 6 Kinder bekommen. Sie haben Zeitungswissenschaften studiert, Volkswirtschaft und Geschichte, haben eine Weile bei einem katholischen Verlag gearbeitet, dann auch in der katholischen Erwachsenenbildung und wurden eben auch als Familienvater, als Ehemann zum hauptberuflichen Diakon geweiht und waren in den Münchner Gemeinden seelsorgerisch tätig. 1981 erkrankte ihre Frau und leider verstarb sie dann auch 1982, was für sie selber bedeutete, dass sie sagten, okay, ich würde ganz gerne noch zum Priester geweiht werden, was nach einer längeren Wartezeit 1987 dann auch geklappt hat. Sie wurden zum Priester geweiht und sind heute zwar im Ruhestand, aber sie sind immer noch für den Aufbau der charismatischen Erneuerung in München und Umgebung und ich denke mal auch darüber hinaus tätig. Wenn wir heute jetzt über die Gabe der Heilung sprechen, ja, einfach auch die Frage an Sie, ist es ein Thema, was Sie selber schon persönlich erfahren haben, wo Sie Sie waren ja damit natürlich auch, wo Ihre Frau krank war, sicher auch mit dem Thema beschäftigt. Gibt es Heilung? Wie kann ich damit umgehen?
Ja, ich habe also selbst Erfahrung mit der Gabe der Heilung machen dürfen. Also, dass ich für Leute gebetet habe, aber ich habe auch mit selber für mich beten lassen und habe auch selber Heilung erfahren. Also beides war bei mir schon. Mhm.
Also auf diesem Hintergrund, wenn Sie jetzt gleich Ihren Vortrag halten über diese Gabe der Heilung, dann wissen wir, dass Sie auch wirklich auch persönliche Erfahrungen damit haben und eben nicht irgendwelche Theorie sprechen, sondern wirklich über eine Praxis aus dem Leben. Und darüber freue ich mich und ich möchte Sie nun bitten, auch Ihren Vortrag zu diesem Thema der Gabe, der Geistesgabe der Heilung zu halten.
Ja, danke schön für die freundliche Begrüßung. Zunächst darf ich unsere Hörer darauf hinweisen, dass Sie ja Paulus im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel ab dem 8. Vers zählt er ja diese Gaben des Heiligen Geistes auf. Insgesamt sind es 9 Gaben, die er nennt. Und 6 oder 7 davon oder auch 8 werden wir wahrscheinlich im Laufe unserer Sendung behandeln können. Da kommt also auch das Wort vor, nicht nur Gabe der Heilung, sondern sogar Gaben der Heilung. Offensichtlich hat Paulus den Eindruck, und dass es auch da verschiedene Spezialgebiete gibt. Ich selbst habe mal jemanden kennengelernt, der also Spezialheilungsgabe hatte für Rückenerkrankungen, Leute, die so mit der Wirbelsäule Schwierigkeiten hatten. Wenn er für die gebetet hat, hat es immer Heilung gegeben. Diese Aufzählung bei Paulus kommt aus der Erfahrung der frühen Kirche. Vor allem muss man sehen, dass ja Jesus seinen Jüngern diese Gabe direkt, die Vollmacht für diese Gabe direkt gegeben hat. Im Kapitel 10, gleich im ersten Vers, sagt Jesus, dass er ihnen die Vollmacht gibt, unreine Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und dann später kommt also direkt der Auftrag, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Ich fürchte fast, dass dieser Auftrag, den ja Jesus damals den Jüngern gegeben hat, aber praktisch der ganzen Kirche, dass wir das gerne überhören oder denken, na ja, wenn wir ein Krankenhaus bauen und dafür sorgen, dass da katholische Schwestern drin sind, dann haben wir ja schon was getan für die Heilung der Kranken. Aber Jesus meinte das anders. Das sieht man ja daran, dass er selber viele Heilungen bei ihm erfolgt sind. Das kann man ja in den Evangelien nachlesen. Und auch immer wieder diese Sammelberichte, das heißt, alle, die kamen, wurden von ihm geheilt und Ähnliches. Und Jesus wollte also, dass dieses sein Wirken, das er begonnen hat, er hatte ja auch damals im Jordan eine besondere Neuausgießung des Heiligen Geistes erlebt, wurde ja gewissermaßen für diesen neuen Dienst ausgestattet mit einer zusätzlichen Kraft von oben. Und in dieser Kraft hat er dann verkündet und auch geheilt und Wunder gewirkt. Und diesen Auftrag hat er also seinen Jüngern gegeben. Und in der Apostelgeschichte, die zu lesen ich sehr empfehlen würde und auch ernst zu nehmen, was da drin steht, da sehen wir, dass sowohl Petrus in der gleichen Richtung wirkt, als auch Paulus. Und auch die anderen Jünger, zum Beispiel der Diakon Philippus, der steht ausdrücklich in einem Kapitel Näheres darüber. Und dieses Wirken ist eine ganz große Hilfe in der Evangelisation der Menschen damals gewesen, dass die Menschen zur Kirche gefunden haben. Das war ja damals viel schwieriger. Es gab ja kein Fernsehen und kein Radio und keine Flugzeuge und keine Autobahnen und Autos. Man musste ja zu Fuß von einer Gemeinde in die andere gehen, wenn man den Glauben verkünden wollte, so wie das Paulus dann getan hat. Und trotzdem, trotz dieser großen Schwierigkeiten, hat sich ja das Christentum explosionsartig ausgedehnt. Es scheint so gewesen zu sein, dass schon etwa 40, 50 Jahre nach dem Tod Jesu die ersten Christen, das waren römische Soldaten, hier in Deutschland schon waren und hier in Deutschland schon also Gottesdienst gehalten wurde, von Jesus gesprochen wurde, zu Jesus gebetet wurde. Dieses konnte, dass das so schnell ging und dass vor allem diese massive Gottfeindlichkeit oder Christentumsfeindlichkeit, muss man wohl genauer sagen, die im Römischen Reich geherrscht hat. Und dieser starke Hang zu allen möglichen Religionen und zur Unsittlichkeit und Sekten und was es alles gab, Okkultismus, dass diese Macht, diese, man muss schon sagen, satanische Macht, denen da die Christen gegenüberstanden, dass die überwunden wurde, war nur möglich, weil sie in dieser Vollmacht des Heiligen Geistes gehandelt haben. Und weil wir heute ja in einer ähnlichen Situation stehen wie damals die frühen Christen, deswegen bin ich überzeugt, hat der Herr in unserer Zeit diese Neuausgießung des Geistes geschenkt, damit wieder neu ausgerüstet werden viele Menschen hier bei uns in Europa, die in der Kraft des Heiligen Geistes genauso wirken, wie das damals Paulus, Petrus und die Jünger getan haben. Sicherlich gibt es da oft dann so Zweifel und Bedenken etwa, dass man sagt, na ja, das war eben für die Menschen damals, aber das ist doch nicht für uns heute. diese Gaben, die gibt's doch heute gar nicht mehr. Oder dass man sagt, na ja, also heilige oder heiligmäßige Leute, die mögen ja manchmal so eine Gabe haben, aber so der gewöhnliche Christ, wir haben doch damit eigentlich nichts zu tun. Aber die charismatische Erneuerung, die ja so in den letzten 50 Jahren oder vielleicht, wenn man alles in allem zusammenzählt, schon fast 100 Jahren in der Welt sich ausbreitet, die hat uns neu bewusst gemacht, diese Gaben sind nicht nur für damals gewesen, sondern sie sind genauso für uns heute. Und der Herr will auch hier bei uns in Deutschland diese Gaben und auch die Gabe der Heilung wieder reichlich geben. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, nicht besonders Bekannte, die diese Gabe ganz selbstverständlich ausüben. Übrigens auch damals, wie meine Frau krank war, habe ich sowas erlebt, dass da damals jemand aus der Ferne für sie gebetet hat und erstaunlicherweise setzte daraufhin bei ihr eine Schmerzfreiheit ein bis zum Tod. Sie konnte und durfte ganz friedlich sterben. Nur wusste ich damals eines noch nicht, was ich erst später gehört habe, dass nämlich bei tödlich verlaufenden Krankheiten es notwendig ist, eine Macht des Todes oder man kann auch sagen Geist des Todes auszutreiben, weil da also eine Macht da ist, die dem Betreffenden das Leben nehmen will. Das wusste ich damals noch nicht. Aber der Herr will heute diese Gabe also wirklich in Fülle geben und er möchte, dass wir uns dafür öffnen, dass wir bereit sind, diese Gabe anzunehmen und auch sie auszuüben, gerade im Sinne der Neuevangelisation. Ich habe schon am Pfingsten abends darauf hingewiesen, Neuevangelisation ist die Existenzfrage für die Kirche. Wenn es uns nicht gelingt, in der Kraft des Heiligen Geistes eine solche machtvolle Bewegung neu in Gang zu bringen, dann wird hier in Europa die katholische Kirche und überhaupt das Christentum keine Zukunft haben. Das muss man ganz klar sehen. Wir sollten uns da nichts einbilden, so ungefähr, ach, irgendwie wird es schon weitergehen. Nein, nein, das sehen wir heute ganz deutlich und gerade während der Seelsorge sieht es jeden Tag. Diese Gabe, die ist also nichts Neues, sondern die hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Nicht nur bei vielen Heiligen und auch in der frühen Kirche, sondern auch in den zurückliegenden Jahrhunderten. Bis, wie gesagt, bis in unsere Zeit hinein. Da ist zum Beispiel ein Schweizer Bauer gewesen, Wolf von Rippertschwand. Der hat so um 1790, 1800 herum gelebt, gewirkt, war ein angesehener Bauer mit einer großen Familie. Er hatte eines Tages eine schwere Erkrankung in seinem Bein, konnte nicht mehr laufen, hat angefangen zu beten und hat mit Staunen gemerkt, dass sein Gebet offensichtlich geholfen hat, dass er wieder gesund wurde. Kurze Zeit später ist sein Knecht krank geworden und seine Frau kam zu ihm und sagt, du, bet doch für den Knecht auch, bei dir hat's doch auch geholfen, vielleicht hilft's beim Knecht auch. Er ist also in die Kammer zum Knecht, hat für den gebetet, kurze Zeit später war der wieder gesund. Das hat sich dann so rumgesprochen in der Umgebung und immer mehr Leute sind gekommen, ja, der Wolf soll kommen, unsere Mama ist so krank, unser Großvater braucht Hilfe und so weiter. Und so gab es also einen Zulauf, so lange, bis die Regierung eingreifen wollte. Oh, da übt jemand unerlaubterweise Heiltätigkeit aus. Man hat gemeint, er würde vielleicht Geld dafür nehmen und hat also Spione ausgeschickt, die das ausprobieren sollten, was da los ist. Und man hat es aber damals in seinem Haus sehr schnell erkannt, dass da Leute kamen, die ihn reinlegen wollten und hat die also an die Luft befördert. Aber dann hat sich die Regierung an den Bischof gewandt. Das war ja auch schon Zeit der Aufklärung. Man hat ja schon gesagt, damals vor 200 Jahren, sowas wie Wunder und Heilung kann es doch nicht geben. Genau wie heute ja auch bis in unsere Theologen und in unsere Priesterschaft hinein gibt es Leute, die meinen, sowas könne es nicht geben. Es war damals genauso. Und dann hat also tatsächlich der Bischof es ihm verboten, schickte einen Brief. Er erlaubt nicht mehr, dass er für Kranke betet. Und der Wolf von Rippertschwand war also sehr brav und gehorsam, hat gesagt, gut, kann ich eben nicht mehr. dann kamen immer wieder Leute, ach bitteschön, Wolf, komm doch, wir haben doch so einen schwierigen Fall zu Hause. Und er hat immer gesagt, tut mir leid, Bischof hat es mir verboten. Schließlich kamen kleine Kinder, große Familie, viele kleine Kinder zu Hause. Die Mutter schwer krank, liegt im Sterben. Sie kommen an und jammern. Und dann sagt schließlich der Wolf von Rippertschwand, also gut, ich darf nicht, aber geh zum Bischof, frag den Bischof, wenn der Bischof es erlaubt, dann darf ich ja. Dann sind also tatsächlich diese Kinderschar zum Bischof gezogen und hat so erbärmlich gebeten, bis der Bischof gesagt hat, also gut, ausnahmsweise darf jetzt der Wolf da mal zu dieser Mutter gehen. Er geht mit, er betet und diese Frau wird gesund. Das hat sie wieder rumgesprochen, natürlich in der ganzen Gegend. Ausnahmen sind möglich und es kamen immer mehr Leute zum Bischof, bis der Bischof dann das Verbot aufgehoben hat. Das hat sie also um diese Zeit, vor 200 Jahren etwa in der Schweiz zugetragen. Aber auch im Vorher und Nachher hat es viele solche Fälle gegeben. Ein berühmter Pfarrer Gassner, der hat also schon 50 Jahre vorher, war der berühmt gewesen, der hat Mächte vermutet, dass also bei vielen Krankheiten Mächte im Spiel sind, haben diese Mächte vertrieben und siehe da, die Leute sind gesund geworden und die kamen zu Tausenden zu ihm und er hatte dieselben Schwierigkeiten wie später der Wolf von Rippertschwand, dass er also oft aus den Diözesen ausgewiesen wurde, er darf dann nicht bleiben, oft auch deswegen, weil so viele Leute kamen, dass also die öffentliche Ordnung gestört war. Aber er hat also diesen Dienst bis zu seinem Lebensende doch immer wieder fortsetzen können. Im zurückliegenden Jahrhundert hatten wir auch solche Geistliche, zum Beispiel der Pfarrer Hieber war ein sogenannter Segnungspfarrer oder der Pfarrer Göbel, über beide kann man also nachlesen, wie die oft nicht durch Handauflegung, sondern nur die Leute sind zu ihnen gekommen und er hat für sie einen Segen gesprochen und sie sind auf diesen Segen hin gesund geworden. Interessant, das zu lesen, wie also hier der Heilige Geist immer wieder gewirkt hat. Ein ganz berühmter Fall auf dem Gebiet ist ja der Pater Pio. Seien die Bücher über ihn, die bringen ja da unendlich viele Ereignisse, die wirklich staunenserregend sind. Bis dahin, dass er also für ein Kind gebetet hat, das keine Pupillen hatte. Und auch nach dem Gebet hat es keine Pupillen, konnte aber von der Stunde an zeigen, dass es alles sehen konnte, zum Erstaunen aller. Und hat dann später sogar in Italien Vorträge darüber gehalten und war also ein lebendes Beispiel, dass für Gott kein Ding unmöglich ist. In der zurückliegenden Zeit, und manche der Hörer haben den Namen sicher gehört oder selber ihn erlebt, war ja in der ganzen Welt und auch bei uns hier in Deutschland und in Österreich der Pater Tardif. Ich habe ihn selber damals erlebt mit sehr vielen Heilungen und ich könnte vieles darüber erzählen, was ich da selber erlebt und gesehen hatte mit ihm. Er hatte die Gabe, die auch manche andere haben, nämlich, dass er direkt sagen konnte, welche Kranke da sind, die jetzt vom Herrn geheilt werden. Zum Beispiel in einem Fall, da wusste ich zufällig, dass in Salzburg im Dom damals eine Frau da war, die an einer halbseitigen Gesichtslähmung gelitten hat. Sicherlich eine seltene, nicht häufige Krankheit. Und tatsächlich, der Pater Tardif, er konnte ja nur Französisch sprechen oder Spanisch, aber wir konnten die Übersetzung hören. Er sagt, hier ist eine Frau mit halbseitiger Gesichtslähmung, der Herr heilt sie jetzt. Und in einem anderen Fall habe ich das auch erlebt, wo ich wusste, dass eine spezielle Krankheit da ist. Also wie gesagt, da ließ sich viel darüber sagen. Und heute haben wir hier bei uns in Deutschland sehr häufig die Exerzitien mit diesen indischen Patres, Pater Bill, Pater James und eine ganze Reihe anderer Patres auch noch, die alle in Indien eine ganz große Erweckung im Heiligen Geist erleben. Da ist also die charismatische Erneuerung wahrscheinlich etwa 100-mal so stark wie bei uns in Deutschland. Zum Beispiel hier in Deutschland Einkehrhäuser, die haben Wir konnten immer nur so ein Haus haben für Pater Bill mit 60 Plätzen, war er sehr unzufrieden mit. Die größeren Häuser so in der Umgebung von München mit 150 oder 200, 300 Plätzen, die haben wir gar nicht gekriegt. Aber in Indien, diese Padres haben in Indien die kleinen Häuser, die es dort gibt, um Exerzitien in dieser Weise abzuhalten mit Segnung der Kranken, die haben 1000 Plätze, die pro Woche dann in etwa gefüllt sind. Man ist immer eine Woche bei Exerzitien dort. Aber das größte Haus, was sie haben in Potta, das hat über 20.000 Leute pro Woche. Und da passieren Heilungen zu Hunderten. Und ich habe das auch im Film gesehen, da waren Deutsche drüben, haben da die Aufnahmen gemacht. Das ist also, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr der Heilige Geist dort arbeitet und wie viele Menschen dort kommen. Und da kommen nicht nur Christen hin, sondern die Padres haben uns immer wieder gesagt, mindestens ein Drittel sind Hindu, sind Moslems, sind Buddhisten. Aber wenn sie sehen, wie der Herr heilt und wie er gegenwärtig ist und wenn sie diese Erfahrung machen, auch gefühlsmäßig spüren sie ja die Anwesenheit des Herrn, dann gehen sie nach Haus zu ihren Glaubensgenossen und sagen, Mensch, da müsst ihr hin, nehmt eure Kranken mit, die werden geheilt. Und dann kommen die und dann kommen sie eben zu Hunderten und zu Tausenden und dann können natürlich auch Bekehrungen passieren und Taufen, dass Menschen neu zum Glauben finden. So läuft das zurzeit in Indien. Und zum Beispiel der Kardinal Meissner, der da drüben war und hat das mit eigenen Augen gesehen, da gibt es einen Bericht von ihm darüber, wie erstaunt er war und wie leid es ihm tut, dass er das jetzt erst kennenlernt und dass eben das in Deutschland alles noch so in den Anfängen ist und dass wir noch da noch so zurückhinken und eigentlich uns das gar nicht zutrauen, dass der Herr heute genauso wirken kann wie vor 2000 Jahren. Was wir natürlich in Europa auch kennen, sind diese Heilungen, wie sie etwa in Lourdes stattfinden oder dass auch auf das Gebet von Verstorbenen solche Heilungen passieren. Es ist ja so, es wird niemand selig oder heilig gesprochen, außer bei Märtyrern, aber alle anderen. Nur wenn mindestens ein Wunder eindeutig bezeugt ist, und zwar von Zeugen beeidigt und mit Aufnahmen, Röntgenaufnahmen und so weiter, absolut gesichert ist, dass jemand zum Beispiel sterbenskrank war, Krebs im höchsten Stadium und innerhalb weniger Tage geheilt worden ist oder ähnliches. Sonst werden diese Wunder gar nicht anerkannt. Und das wird von den Ärzten ja zunächst einmal geprüft, ob da überhaupt ein Wunder anzunehmen ist. Und wenn die Ärzte sagen, also hier haben wir keinen Zweifel mehr, und dann erkennt es unter Umständen später auch die Kirche an, die ist noch kritischer mit den Ärzten. Aber wie gesagt, diese Heilungen, wir kennen es ja von der kleinen heiligen Therese etwa, dass sie gesagt hat, im Himmel wird sie also Rosen auf die Erde streuen. Und wir wissen zum Beispiel, wie sie der Resel von Konnersreuth an dem Tag ihrer Heiligsprechung persönlich erschienen ist und zu der Resel, die da schon jahrelang im Bett lag, bettlägerig war, sagte, du bist geheilt, du kannst jetzt aufstehen. Und es war auch so, kann man alles nachlesen. Also wie gesagt, das Phänomen der Heilung von oben und das Heilung durch Gott ist durch alle Jahrhunderte bestens bekannt. Die einzigen, die es vielleicht manchmal heute nicht mehr wissen, sind die jungen Priester und auch die Leute in den Priesterseminaren, denen man dieses Wissen vorenthält, dass man überhaupt nicht drüber spricht. Im Gegenteil sagt, ach, sowas kann es ja eigentlich nie gegeben haben. Da ist also die Aufklärung noch voll in der Blüte. Aber im Volk weiß man das und deswegen fahren ja unsere Leute auch nach Lourdes und deswegen kommen auch zu uns in die Gottesdienste viele Leute, die einfach wünschen, dass wir dann am Ende des Gottesdienstes mit Handauflegung für sie beten. Ja, vielleicht können wir eine kleine Musikpause zwischendurch machen und dann wollte ich noch einige persönliche Dinge sagen.
Mit Freiheit
Ja, im ersten Teil habe ich ja zum Schluss von so Leuten gesprochen wie der Pater Pi oder der Pater Tadif oder die indischen Padres, bei denen eben diese Heilungen sehr gehäuft aufgetreten sind und wo sie auch mancher schon miterlebt hat. Dann könnte man natürlich sagen, na ja, also es gibt eben ab und zu solche außergewöhnliche Gaben, aber wir kleinen Leutchen, bei uns kann doch sowas überhaupt nicht passieren. Aber das ist eine falsche Einstellung zu diesem Thema. Im Grunde genommen ist jeder Christ gerufen vom Herrn, für Kranke zu beten. Und es kann sein, dass der Herr auch ganz normalen, kleinen, bescheidenen Leuten in einer besonderen Weise diese Gabe der Heilung anvertrauen will. Der wird es aber nie merken, wenn das nie ausprobiert wird, wenn ich nie bete. Also ich habe da auch schon Erfahrungen damit gemacht. Unter anderem erinnere ich mich bei einer Tagung, da saß ein, das war bei Professor Mühlen vor vielen Jahren, saß ein Kaplan neben mir. Ich glaube, aus Vorarlberg war er. Und ich spürte so eine ganz starke Strahlung. Meine ganze rechte Seite wurde warm. Und daraufhin habe ich ihn vorsichtig gefragt, ob es sein kann, dass er vielleicht Fieber hat. Nein, es geht ihm sehr gut, sagt er. Dann habe ich zu ihm gesagt, Sie, dann glaube ich, dass Sie die Heilungsgabe haben. Dann sagt er zu mir, das ist komisch, dass Sie das sagen. Zu mir in meiner Pfarrei kommt immer eine kranke Frau und sagt, ich soll ihr die Hände auflegen, ich soll für sie beten, ich hätte doch die Heilungsgabe. Und ich habe ihm gesagt, bitte tun Sie es, wenn die Frau wiederkommt. Und nach vielen Jahren habe ich ihn mal bei einer internationalen Tagung getroffen in Italien und hatte mir erzählt, dass er einen großen Heilungsdienst hat und dass viele Leute kommen. Und wo ich das jetzt sage, fällt mir auch ein, dass so ich glaube, es ist noch im Tirolerischen jetzt drüben, ja, auch ein Priester ist, der aus Indien stammt, aber in Deutschland Theologie studiert hat und dann in Österreich als Priester eingesetzt ist, zu dem auch so viele Leute kommen, weil sie in besonderer Weise diese Gabe haben. Aber ich sage immer, beim Singen ist es auch so. Wir haben Leute, die wunderbar singen können und ihr Geld damit verdienen. Opernsänger, Opernsängerinnen, die Kallas und wie sie alle heißen. Und daneben, ein bisschen singen können wir anderen auch, die meisten wenigstens von uns. Und so glaube ich auch, dass die meisten von uns ein bisschen Heilungsgabe vom Herrn gekriegt haben. Und wenn dann etwa so eine Gruppe, 10, 15 Leute zusammen einem Kranken die Hände auflegen, glaube ich, dass genau dasselbe passieren kann. Mir fällt gerade ein, wie der Pater Tardif sehr krank war, der war ja in der Dominikanischen Republik als Missionar, wurde sterbenskrank mit hochgradiger Tuberkulose zurück in sein Heimatland nach Kanada gebracht. Da hörte eine Gruppe junger Leute aus einer charismatischen Gruppe, Jugendliche, hörten, bei uns im Krankenhaus liegt ein sterbenskranker Pfarrer. Und sie spürten von Gott her den Auftrag, zu ihm zu gehen und ihm anzubieten, dass sie ihm die Hände auflegen. Der Pater ist erschrocken, sowas hat er noch nie gehört, dass sowas gibt, und wehrte die ab und sagt, bei mir braucht man also nimmer beten, bei mir geht also sowieso nichts mehr. Aber die haben sich nicht abweisen lassen. Nein, wir wollen ihnen die Hände auflegen. Und dann hat der Pater sich so geschämt, weil die Türe offen war, und hatte Angst, dass jemand sieht, dass man für ihn betet, hat er gesagt, bitteschön, macht wenigstens die Türe zu. Wie die Türe zu war, legen sie ihm die Hände auf, und er, wo man gemeint hat, mindestens ein Jahr Krankenhausaufenthalt hätte er vor sich, ist innerhalb weniger Tage gesund geworden und hat dann die restliche Zeit verwendet, um sich zu informieren, was ist denn das mit dieser komischen charismatischen Erneuerung. Dann kommt er nach Hause, hält wieder seine Gottesdienste in der Dominikanischen Republik und erlebt, dass ständig Leute, ohne dass er für sie betet, einfach nur weil sie im Gottesdienst sind, geheilt werden. Und das breitet sich dermaßen aus, am Schluss bricht der Verkehr zusammen und das Fernsehen überschlägt sich und so weiter. Wie gesagt, das kann man in seinen Büchern darüber nachlesen, wie das damals gewesen ist. Und auch in dieser Richtung habe ich also selber schon Erfahrungen gemacht. Ich habe erlebt, dass ich eines Tages gesundheitlich sehr angeschlagen war. Ich habe mich am Nachmittag hingelegt und wollte eigentlich gar nicht mehr aufstehen an diesem Tag. Plötzlich fällt mir ein, ach ja, heute ist ja unser Gebetskreisabend. Mei, soll ich aufstehen oder bleibe ich liegen? Da habe ich also, wie es dann so gegen 8 Uhr zuging, mich doch aufgerafft, bin hingegangen, habe dann am Ende des Abends zu unseren Leuten gesagt, also Leute, ich habe 3 ganz anstrengende Tage vor mir, was selten so kommt, ich bin ja im Ruhestand. Bitteschön, legt mir die Hände auf und betet für mich, dass ich da durchhalte die nächsten Tage. Sie haben das gemacht. Es war auch für sie ganz neu. Sie haben das auch noch nie gemacht gehabt, haben erst gezögert, dann haben sie es doch getan. Am nächsten Morgen wache ich auf und bin wie ein neugeborenes Kind. So frisch und so unvorstellbar gut ging es mir. Also obwohl da sozusagen alles nur ganz normale Leute für mich gebetet haben. Und auch meine erste Erfahrung werde ich nie vergessen. Also wenn man so mit dem Gebet anfängt, ist es sicher nicht unbedingt empfehlenswert, mit Sterbenskranken anzufangen, sondern mit ganz normalen Krankheiten und Leiden, wie sie halt ständig gibt. Bei uns war das also mal so, in der Familie, es geht ja in der Familie am leichtesten zunächst, ne? Leichter als mit Fremden. Ich komme eines Tages nachmittags so gegen 5 nach Haus, meine Jüngste kommt zu mir und sagt, gell, es war Winter, wir haben morgen so einen Ausflug mit Ski und Schlitten, gell Vater, du erlaubst, dass ich da mitgehe. Sag ich, wieso? Hast du die Mutter gefragt? Ja. Und was sagt die Mutter? Sie will nicht. Ja, sage ich. Warum willst du denn nicht? Ja, weil ich Fieber hab. Oh, sag ich, wenn du Fieber hast, musst du daheim bleiben, so ein klarer Fall. Da fing sie zu knautschen an. Nein, ich bleib nicht zu Hause, ich will mitgehen, nein. Plötzlich, ja, da habe ich erst noch gefragt, ob sie ihre Arzneien genommen hat. Ja, hilft nicht. Na gut, sag ich, musst daheim bleiben. Sie knautschte weiter. Sage ich plötzlich zu ihr, ach, jetzt fällt mir was ein, was ich machen könnte, da fiel mir ein, ich könnte ja für sie beten, Hände auflegen. Sagt sie, ja, was denn? Dann sage ich, ich könnte für dich beten. Da streckt sie mir die Hände entgegen und die Finger gespreizt und schreit, nein, nein, nein. Ich bin so erschrocken über diese Abwehr. Ja, sie hatte offensichtlich das Gefühl, das ist irgend so was Mystisches oder so. Und ich habe sie beruhigt, habe gesagt, du, das war jetzt nur ein Vorschlag, muss ja nicht sein. Abends habe ich immer noch mit ihr gebetet. Sie war so etwa 10 Jahre alt. Sagt sie zu mir, du hast heute Nachmittag doch was zu mir gesagt. Sag ich, ne, du, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ja, weil ich doch Fieber hab. Ach, sag ich, soll ich für dich beten? Sie hat nur stumm mit dem Kopf genickt. Und ich habe also zum ersten Mal in meinem Leben für jemanden gebetet, dass er gesund wird. Kurzes Gebet gesprochen, 30 Sekunden lang vielleicht. Und gesagt, gut, wenn du morgen kein Fieber hast, darfst du mit. Wenn du Fieber hast, musst du da bleiben. Früh um 6:30 kommt sie in unser Schlafzimmer reingestürmt mit erhobenen Fieberthermometer. Ich hab kein Fieber mehr, ich hab kein Fieber mehr. Und da hat sie mit dürfen und es ist gut gegangen. Das war so meine erste Erfahrung mit Beten für Kranke. Später habe ich weitere viele Erfahrungen gehabt. Schon dann bei der Ausbildung als Diakon mussten wir ins Krankenhaus und sollten Krankenbesuche, also üben, wie man mit Kranken umgeht. Und die meisten Kranken, zu denen wir kamen, die waren also schon dreiviertel gesund und mit denen haben wir so ein bisschen Spaß gemacht und so ein bisschen geurkt. Plötzlich komme ich in ein Zimmer, da liegt ein Mann ganz still und stumm, grau, eingefallen, liegt in seinem Bett und war ihm ganz anders wie bei den übrigen. Und ich komme mit ihm ins Gespräch. Ja, es geht ihm ganz schlecht. Der Bauernhof geht alles zurück. Und mit den Kindern klappt es nicht und mit der Frau klappt es nicht. Und jetzt ist er also gesundheitlich so schlecht. Also er sieht sie überhaupt nicht mehr aus. Habe ich allen Mut zusammengenommen, habe gesagt, also wenn Sie nichts dagegen haben, ich könnte jetzt für Sie beten. Ja, das soll ich machen. Da war er sofort einverstanden. Ich habe ihm die Hände aufgelegt, habe gebetet, auch wieder nur kurz und frei, bis man halt einkommt. Und habe ihm zum Schluss gesagt, sieh, in 8 Tagen komme ich wieder. Wir mussten alle 8 Tage ins Krankenhaus. Da frage ich Sie, suche ich Sie sofort auf und schaue mir, wie es Ihnen geht. Habe mich verabschiedet. Übrigens, das ist mir aufgefallen, das ist mir immer wieder aufgefallen. Die Leute sind so dankbar, wenn man mit ihnen betet. Also da könnte ich viel, viele Berichte sagen, wie dankbar sie sind. Auch er, ach, das hat mir so gut getan. Oh ja, wenn sie wiederkommen, das freut mich. Ja, das ist ja so was Schönes und so. Der ist gar nicht mehr zu Ende gekommen mit. 8 Tage später komme ich in das Zimmer, alle Betten leer, alle neu überzogen. Ich denke mir, um Gottes Willen, ist der Mann schon gestorben? Kommt die Schwester rein, sage ich zu ihr, Schwester, wo ist denn der Herr sowieso? Ach, sagt sie, den haben wir schon entlassen können. Ach, kaum, dass sie da waren, da ging es dem plötzlich so gut, dem fällt nichts mehr, der ist schon wieder in Ordnung. Das war also mein zweiter Fall und das hat mir alles Mut gemacht, weiterzumachen. Aber das gibt natürlich auch andere Fälle. Und so einen Fall haben wir erlebt bei uns hier in unserer Gebetsgruppe. Da kam ein Ehepaar und sagte, ganz schlichte, einfache Leutchen, kleinen Bauernhof, sagten zu mir, ja, ein Onkel von uns, der ist sterbenskrank, der hat Krebs. Was meinen Sie, sollen wir zu dem gehen, sollen für ihn beten? Sage ich, ja, wenn ihr den Eindruck habt, dass es gut ist, dann macht es. Sie sind hin, haben für ihn gebetet, ich weiß nicht, 2-3 Mal. Plötzlich höre ich, ja, der Onkel ist inzwischen gestorben. Jetzt hat es mir leid getan, habe ich mir gedacht, mei, vielleicht verlieren die den Mut, weiter für Kranke zu beten. Dann sagen sie zu mir, nein, sieh, das war ganz erfolgreich, unser Gebet. Schauen Sie, der Onkel, der ist Jahr und Tag nicht mehr in die Kirche gegangen. Und der hat auch nie mehr gebeichtet. Und nachdem wir das zweite Mal bei ihm waren und für ihn gebetet haben, wir sind hinausgegangen, dann sagt er zu seiner Frau, du holst mir doch bitte schön einen Priester, ich möchte beichten. Niemand hat ihm da gesprochen. Allein die Tatsache, dass mit ihm gebetet worden ist, hat ihn ermutigt, diese Bitte auszusprechen. Und der Priester kam, er hat ja auch noch die Eucharistie erbeten und dann ist er gestorben. Das wäre nicht passiert, dass der Mann mit Gott ausgesund gestorben wäre, wenn dieses Paar nicht den Mut gehabt hätte, für ihn zu beten. Wie gesagt, da sind viele Dinge. Und vor einem Fehler möchte ich auch noch warnen, wenn man betet. Es wird gerne gesagt, und das klingt dann auch sehr fromm, dass man in so einem Gebet für die Kranken sagt, ja Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach diesen Kranken gesund. Ich weiß von Patienten, die gesagt haben, oft und oft ist für uns gebetet worden, immer mit dieser Floskel, wenn es dein Wille ist, dann mach gesund. Und da sagte zum Beispiel eine der Betroffenen, der Kranken, da ist mir jedes Mal der Mut gesungen. Ich habe mir immer gedacht, nein, es ist eben nicht der Wille Gottes und deswegen wäre ich ja nicht gesund und deswegen hilft es auch nichts. Bis eines Tages ein anderer gekommen ist und für sie gebetet hat und er hat voller Hoffnung gebetet und Gott gedankt, dass er jetzt helfen wird. Und siehe da, schlagartig ist die Frau gesund worden. Also im Grunde möchte fast in allen Fällen kann man sagen, möchte Gott Heilung. Wenn er mal anders entscheidet, dafür gibt es schon auch Beispiele, aber wer kann davon ausgehen, er will, dass wir gesund sind, dass wir unsere Arbeit tun können, dass die Mütter ihre Kinder versorgen können, die Arbeiter, die Väter wieder zur Arbeit gehen können. Ja, woran kann man erkennen, dass man beten soll für einen Kranken? Also eine Regel sagt, immer wenn ich einen Kranken besuche und empfinde sehr deutliches Mitleid und er tut mir leid und ich wünschte, ach, wenn ich ihm doch helfen könnte, wenn ich doch was für ihn tun könnte. Ne? Wenn dieses Gefühl da ist, das ist immer ein Zeichen, jetzt ist auch der Augenblick gekommen, wo ich ihm anbieten darf, sie oder du, wenn es dir recht ist, würde ich jetzt gerne für dich beten, dass es besser wird. Und dann eben Hände auflegen und oder man kann auch seine Hand nehmen, je nachdem. Manchmal mache ich auch, dass ich das Kranke, den kranken Körperteil berühre, zum Beispiel den Rücken, wenn der besonders schmerzt oder so. Einfach sich auch davon Gott leiden lassen. Da gibt es eine besondere Gabe, die ab und zu auftritt. Ich habe sie nicht, aber ich weiß, dass es andere Leute haben. Die spüren plötzlich an ihrem eigenen Körper, wenn sie zum Beispiel in einer Versammlung sind, in einem Gottesdienst oder sowas, eine Gruppe, irgendeine Tagung, spüren sie plötzlich an ihrem Körper, wo sie ganz gesund sind, einen bestimmten Schmerz an einer bestimmten Stelle. Und die haben gelernt, wenn sie diesen Schmerz spüren, dürfen sie sagen, hier im Raum ist offensichtlich jemand, der an dem und dem leidet, das und das Glied oder dieser Bereich tut ihm weh. Ich habe den Eindruck, dass der Herr möchte, dass ich für ihn jetzt bete. Und da sind sehr viele Heilungen schon geschehen. Und da will ich auch einen Fall erzählen, den ich sehr früh kennengelernt habe. Das war ein Amerikaner, ein Student, Mike hat er geheißen. Das war, glaube ich, schon 72 im Sommer oder ja, muss im Sommer gewesen sein, waren wir eine kleine Gruppe und dann wurde er eingeladen, da wussten wir fast noch gar nichts von der charismatischen Erneuerung. Und dann hat man ihn gefragt, sag mal Mike, wie bist du eigentlich gläubig geworden? Ja, sagte er, das war bei uns in Amerika so, eines Nachmittags, an einem Sonntagnachmittag, wusste ich gar nicht, was ich tun sollte. Und da hat ein Freund gesagt, ach du, ich gehe da immer in so einen Kreis, komm doch einfach mal mit, das ist immer ganz interessant. Und er wusste überhaupt nicht, in was für einen Kreis er geht, ist einfach mitgegangen. Plötzlich steht in diesem Kreis, man saß in der Runde, sagte er, steht plötzlich ein Mann auf und sagt, hier im Raum ist jemand, der am rechten Ohr nicht hört, der Herr hat mir das gezeigt, ich möchte jetzt für ihn beten. Das Betreffende soll sich bitte melden. Keiner hat sich gemeldet. Der Mann hat sich kopfschüttelnd wieder hingesetzt. Nach einer Weile sagte Mike, ist er wieder aufgestanden? Ja, ganz deutlich, hier ist jemand, der auf dem rechten Ohr nicht hört. Der Betreffende soll sich doch melden. Der Mike hat gesagt, da ist mir zweierlei worden, denn er, Mike, konnte seit Geburt auf dem rechten Ohr nicht hören. Er hat sich aber gedacht, der kann das ja gar nicht wissen, dass ich diesen Schaden habe und ist sitzen geblieben. Nach einer Weile ist der Mann das dritte Mal aufgestanden und gesagt, ich verstehe nicht, dass der Betreffende sich nicht meldet. Es ist ganz deutlich, bitte melde dich doch, es passiert dir doch nichts Schlimmes, du sollst ja geheilt werden. Der Mike sagte, ich bin mit zitternden Knien aufgestanden, wollte sagen, ja, ich höre auf dem rechten Ohr nicht, aber woher wollen Sie denn das wissen und so. Aber er sagt, die haben mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Die haben einen Stuhl in die Mitte gestellt, haben mich draufgesetzt auf den Stuhl, der Mann hat die Hände auf meine Ohren gelegt, hat gebetet, auf einmal hat sie meinem Ohren einen Knacks getan und seit der Zeit kann ich auf dem rechten Ohr hören. Und er sagte, wie die da gebetet haben, ich war ja nicht getauft, ich war ja nicht gläubig, ich wusste ja von Christus überhaupt nichts. Da fing ich an, mir zu überlegen, von was für einem komischen Jesus reden denn die da ständig? Und daraufhin hat er sich dann taufen lassen und ist Christ geworden. Und dann haben wir ihn damals gefragt, haben gesagt, du aber Mike, du bist doch Student, du müsstest doch in Amerika sein, warum bist denn du hier in Deutschland? Ja, sagte er, und das haben wir zum ersten Mal gehört, dass jemand wagt, sowas zu sagen. Der Herr hat zu mir gesagt, ich soll nach Deutschland kommen und soll ihnen sagen, von der charismatischen Erneuerung erzählen, denn die Leute in Deutschland glauben nichts mehr. Und haben wir gestaunt, dass jemand sagt, der Herr hat zu mir gesagt. Später habe ich das öfters gehört. Ja, wie gesagt, Es ist so schade. Es könnte im Grunde in jeder Gemeinde mindestens einmal im Monat könnte nach der Messe, nach der Sonntagsmesse angeboten werden. Gerade auch, wenn man so ein Evangelium hat mit Heilungen bei Jesus oder eine Lesung, dass man sagt, ja, wer heute irgendein Leid hat oder eine Not oder was, der kann nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, kann der Priester einladen oder der Diakon oder wer eben noch mit dabei ist. Wir legen die Hände auf und beten für den Betreffenden. Das wäre ohne weiteres überall möglich. Und das nur nebenbei, wir in der Kirche kennen ja in der katholischen Kirche auch das Sakrament der Krankensalbung. Und auch da habe ich Erfahrung, dass das also heilend wirkt. Aber bei der Krankensalbung, wenn man da in den Jakobusbrief im 5. Kapitel nachliest, wird ausdrücklich, heißt es ausdrücklich, man soll die Sünden bekennen, weil eben oft auch die Sünden die Heilung verhindern oder dass es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit gibt. Die ist nicht zwangsläufig. Man kann nicht sagen, aha, der ist krank, also hat er gesündigt. Also so geht es nicht. Aber in nicht wenigen Fällen, und zwar vor allem ein Punkt, und das möchte ich jetzt zum Schluss des Vortrags noch betonen, ein Punkt kommt sehr häufig vor, nämlich dass Menschen anderen nicht vergeben und dass sie Groll im Herzen tragen. Dieser Groll und dieses Nichtvergeben, das bedeutet, dass Gott hier in meinem Inneren eben nur eingeschränkt oder gar nicht wohnen kann. Und in dem Moment, wo mit Gottes Hilfe Vergebung passiert und Friede zwischen den Menschen entsteht, in dem Moment passiert dann auch oft Heilung. Es ist nachgewiesen, da gibt es also sehr viele, sogar in Amerika haben es inzwischen sogar die Wissenschaftler entdeckt, dass es diesen Zusammenhang gibt, die also vom Christentum gar nicht ausgehen. Ja, und wer gesagt, wer geheilt ist oder für den gebetet wird, es ist gut, immer wieder zu danken, zu sagen, Herr, danke für die Heilung. Oder auch, Herr, danke, dass für mich jetzt gebetet worden ist. Ich weiß, du liebst mich und du hast es gut. Und ich darf dir jetzt schon alles für alles danken, was du in meinem Leben noch tun wirst. Und wer dann geheilt ist, der sollte dann den Mut haben, auch in den Gemeinden und Gruppen und Tagungen und so weiter, nach vorne gehen, Zeugnis geben und den Menschen sagen, der Herr, ich war so und so krank, ich hatte das und das Problem und das ist geschehen, da wurde gebetet für mich und jetzt bin ich geheilt und ich möchte Gott loben und danken dafür, dass es getan hat. Das sind so ein paar Hinweise, die ich Ihnen geben wollte und jetzt würde ich mich halt freuen, wenn wir auch Anrufe bekämen und dass Leute eben auch da eigene Erfahrungen einbringen oder vielleicht auch Fragen stellen, wenn sie zu dem Thema noch Fragen haben.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lochner.
Grüß Gott, Herr Lochner. Ich rufe an wegen meiner Schwerhörigkeit. Ich habe 2 Hörgeräte. Ich möchte aber sagen, ich bin von Jesus geheilt worden mit schweren Depressionen. Ich hatte 33 Jahre Depressionen. Man hat immer für mich gebetet in Lourdes. Ich bin nach Münchengold gefahren und ich bin geheilt. Ich kann mich wieder selber ernähren und so weiter. Aber Jesus hat ja gesagt, man wird ganz, er will, dass er uns ganz heilt. Und ich habe halt von Kind auf ein schlechtes Gehör. Und es ist jetzt so weit, dass ich 2 Hörgeräte habe, bin aber am Telefon beschäftigt in einer schönen, wunderbaren Firma. Ich kann das auch, aber bin halt behindert mit 50%. Ich bitte also immer wieder Jesus, mir dieses zu nehmen, dass ich die Hörgeräte wegtue. Und ich war auch mal bei Pater Tadif, was Sie eben erwähnt haben. Und da ist eine Frau gewesen, das war in Luxemburg in der Kathedrale. Und der hatte, die ist gegangen, um für ihre Kinder zu beten, dass sie zum Glauben kommen. Und auf einmal hört sie ganz plötzlich, ich weiß es nicht, ob sie es gehört hat, aber man sagte ihr im Geiste, zieh die Hörgeräte aus, du hörst wieder. Und sie hört heute noch, sie konnte die Hörgeräte ausziehen. Und das ist auch Zeugnis. Und ich habe auch mal angerufen bei Pfarrer Frank bei Radio Horeb und der hat für mich gebetet, aber ich habe die Hörgeräte immer noch.
Ja, ich werde auch gleich nochmal für Sie beten. Aber mir ist ein Parallelfall eingefallen.
Was denn?
Bei John Wimber, wie der...
Können Sie etwas lauter sprechen, bitte? Ich höre ja schlecht.
Ja, lauter geht's bei mir schlecht.
Ja.
John Wimber war in Deutschland 1987. Und ich war dort und da sagte er, alle Leute, denen etwas fehlt, möchten bitte nach vorne kommen. Und da war eine gute Bekannte von mir da, eine ältere Dame, die auch schwerhörig war. Und da sagten die ihre Nachbarn, ach, gehen Sie nach vorne, lassen Sie für sich beten. Und sie sagte, ach nee, ich gehe da nicht vor. So alte Leute wie mich will der Herr nicht mehr heilen.
Ja.
Und dann wurde also gebetet, aber sie blieb hinten in ihrer Stuhlreihe sitzen. Wie dann der Vortrag weiterging, hatte sie Schwierigkeiten. Sie hat es dann selber Zeugnis gegeben. Schwierigkeiten mit ihrem Hörgerät. Dachte, das stimmt was nicht. Warum komme ich nicht mehr zurecht? Nimm die Hörgeräte raus und siehe da, sie ist geheilt worden, obwohl sie
ich
gar nicht...
Ich kenne diese Heilungsgeschichten alle, weil es sind ja keine Geschichten, das ist ja Tatsache. Ja. Und ich habe gesehen, wie Leute bei Pater Tadif aus dem Rollstuhl aufgestanden sind.
Ja.
Ich kenne das. Aber vielleicht will auch Jesus nicht, dass ich diese Hörgeräte... weghabe.
Das weiß man nicht.
Und zwar Folgendes, ich denke mir, in der Firma wird auch viel getratscht, ja? Und da hat mir jemand zu mir gesagt, also sei doch froh, dass du nicht alles hörst.
Das kann... Also bei meiner Oma war es so, die hörte immer das, was sie nicht hören sollte. Das andere hörte sie nicht.
Ja.
Herr, wir bitten dich jetzt.
Ich würde gerne einen Punkt setzen, weil wir haben gerade die Leitungen, die ganz heiß laufen.
Ja, und vielleicht können wir beten oder was?
Dann
was
beten wir am Schluss. Ganz am Schluss beten wir.
Ganz am Schluss beten wir noch für alle, die es anrufen und noch in diese Richtung. Ja?
Gut.
Danke für den Anruf.
Genommen wird.
Mhm. Dass Sie wieder vollkommen hören können. Dafür wollen wir beten.
Ja.
Ja? Okay. Herzlichen Dank für den Anruf. Ich möchte eine weitere Hörerin in die Sendung nehmen, und zwar die Frau Korn aus Eichstätt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe folgende Frage. Hallo?
Ja.
Ja?
Ja, ich habe folgende Frage. Ich bin durchaus der Meinung, dass Gott Wunder tun kann, kein Zweifel. Die Frage ist... Es gibt ja auch natürliche Spontanheilungen und es gibt auch gruppendynamische Phänomene, ja, und dass es auch da Kräfte gibt, natürliche Kräfte, die wirken können, das halte ich durchaus für wahrscheinlich. Aber das ist ja deshalb noch kein Wunder. Und nicht umsonst ist die Kirche sehr kritisch, zum Beispiel in Lourdes, es muss festgestellt werden, erstens, dass der Kranke wirklich krank war, also physisch, also jedenfalls nachweisbar krank. Dann muss nachgewiesen werden, dass die Heilung sehr plötzlich gekommen ist. Und wie steht es bei den Wundern, zum Beispiel von Père Tardif, diesbezüglich?
Es gibt schon plötzliche Wunder bei ihm. Von mehreren Seiten habe ich das gehört, von Leuten, die bei ihm geheilt worden sind, auch bei anderen. Aber es gibt auch, und das habe ich selber auch so erlebt schon, dass für mich gebetet wird und es passiert also zunächst gar nichts. Und ich vergesse dann drauf und nach ein paar Wochen denke ich, ach, ich hatte doch immer den Schmerz in dem Fuß, da ist doch für mich gebetet worden. Welcher Fuß war denn das? War das der rechte oder der linke? Ich habe nichts mehr gespürt und ist auch nie mehr gekommen. Aber zunächst war eben die Heilung nicht sofort eingetreten. Also ich möchte mal so sagen, Gott lässt sich da auch nicht in die Karten schauen, auch nicht, warum in dem einen Fall die Heilung so, in dem anderen so und in dem dritten eben keine Heilung. Wir wissen es nicht.
Ja, aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, haben Sie damit noch nicht beantwortet.
Das Spontane.
Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie werden diese Heilungen geprüft?
Ich möchte mal so sagen, ich bete sehr viel für Kranke, aber ich prüfe sie grundsätzlich nicht. Ich habe zum Beispiel bei einer Krebsgeschichte, da war jemand mit zwei Personen, waren im Haus, die eine Frau, die mich kannte und die hat ihre Freundin mitgebracht und die hatte in der Nase ein krebsartiges Geschwür. Ich habe gebetet, habe dann nachher nie mehr was davon gehört, bis ich nach vielen Jahren dieser Bekannten mal wieder begegnet bin. Und dann sagt die plötzlich zu mir, stellen Sie sich vor, meine Freundin ist geheilt worden. Ich bin dann froh und dankbar, aber ich brauche keine, ich möchte mal sagen, das kann man auch gar nicht. Wenn ich da jeden, was weiß ich, alle 14 Tage für 10 oder 20 Leute bete, allen nachgehen und fragen, bist du jetzt auch geheilt worden, hat das geholfen? Ich freue mich, wenn die Leute kommen, ich freue mich, wenn ich für sie beten darf. Zum Beispiel eine Patientin, die kommt schon seit Jahren, die hat am Anfang so viel geklagt und meinte, das wird also in kurzer Zeit wäre es zu Ende mit ihr. Und sie kommt nach Jahren immer noch, kommt auch immer wieder zum Beten, freut sich. Ich sehe sie schon im Voraus, dass sie wieder da ist. Ja,
ja, ja, das.
Sie lebt noch.
Ja, ist ja sehr schön. Nur die Frage, ob es sich da um ein Wunder handelt, ist dadurch nicht geklärt. Wenn
Nein,
sie sagen, ich gehe,
das wollen wir auch gar nicht klären.
Ah, das wollen Sie nicht?
Nein, uns kommt es doch darauf an, dass Menschen Heilung erfahren. Ach. Ich will doch nicht, es geht mir doch nicht darum, bin ich ein Mann, durch den Wunder geschehen?
Nein, nein, es geht nicht um Sie, ob Sie durch Sie Wunder geschehen. Aber die Frage ist doch, ob hier eine übernatürliche Wirkung erfolgt, nicht? Darum geht es doch.
Nein, das würde ich so nicht sehen, sondern ich, zum Beispiel, Sie sagten ja auch, manches geschieht natürlich, manches geschieht durch natürliche Kräfte und so oder spontan.
Ja.
Ja, und da stehe ich auf dem Standpunkt, letzten Endes, auch wenn durch Operation und durch Medikamente Heilung passiert,
ja.
Letzten Endes ist immer Gott, der heilt. Immer.
Ja gut, so sehe ich das auch. Ich meine, Gott wirkt alles in allem.
Und er kann durch alles wirken.
Ja, aber wenn wir, die Frage ist, ob wir das als Zeichen, das was da passiert, für das besondere Wirken des Heiligen Geistes, darum geht es ja gerade bei der charismatischen Erneuerung, ist die, also, dass Sie sagen, der Heilige Geist wirkt hier, wie stellt sich denn die Kirche dazu?
Diese Frage, möchte ich mal sagen, die stellt die Kirche nicht und die stellen wir nicht. Weil es uns nicht um die Frage, gibt es Wunder durch die charismatische Erneuerung, sondern wo sind Menschen in Not und brauchen Hilfe? Zum Beispiel, wenn ich für Leute bete, wo die Ehe auseinandergeht und sie wird wieder geheilt und ähnliche Dinge. Da frage ich doch jetzt nicht, ist das jetzt übernatürliches Wunder oder wie? Gerade ja. Bei den Ehen sehe ich eines nämlich im Hintergrund. Es ist der Böse, der die Eheleute auseinanderbringt, weil sie viel zu wenig oder gar nicht mehr sich mit Gott in Verbindung setzen und der Böse Einfluss auf sie haben kann. Egoismus und Machtbesessenheit und nicht vergeben und so weiter. Und in dem Moment, wo Gott Einzug hält, finden sie wieder zueinander. Ich habe solche Fälle erlebt.
Ja, das finde ich eine sehr gute Argumentation. Aber dafür muss man ja nicht unbedingt charismatisch sein.
Da muss ich noch was dazu sagen. Sie müssen natürlich nicht der charismatischen Erneuerung angehören, um eine Heilungsgabe zu haben.
Ja.
Das ist doch ganz klar. Wir wollen doch in der Erneuerung nur den Menschen bewusst machen, Leute, tut das. betet füreinander, legt die Hände auf, glaubt an das Wirken des Herrn in der Gegenwart, glaubt, dass das Reich Gottes am Hereinbrechen ist. Ob jetzt mit Charismatik oder ohne. Zum Beispiel, wie ich Pfarrer war, ich habe das Wort charismatische Erneuerung nie in den Mund genommen. Ich war vorsichtig genug. Warum soll ich mir selber Schwierigkeiten bereiten? Ich versuche aus dem Heiligen Geist heraus zu handeln und zu predigen und auch zu beten, aber ich brauche doch diesen Ausdruck nicht. Ach, also es geht nicht um Charismatik, sondern es geht um Kommen des Reiches Gottes, um nichts anderes.
Ja, gut, das sieht dann anders aus.
Ja.
Dankeschön.
Bitte, danke für den Anruf.
Frau Hitzler aus Regensburg, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Pfarrer Lochner. Ich möchte auch ein Zeugnis geben. Ich hatte vor 2 Jahren eine Magenoperation, einen Tumor im Magen. Und der saß so fest wie ein Knödel. Also musste der ganze Magen herausgenommen werden. Und dann besuchte mich der Pfarrer Krämer aus Pfarrer. Und sicher hat er mir die Hände aufgelegt, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber er hat mir ein Bild vom barmherzigen Jesus mitgebracht. Und ich habe den barmherzigen Jesus schon immer verehrt. Und dann habe ich einfach immer gebetet, barmherziger Jesus, strahl du alles Kranke und Unheile in mir aus. Und ich habe die Strahlen in mir gespürt. Bestimmt ein paar Tage. Und wie dann der Onkologe gekommen ist, dann hat er gesagt, Frau Hitzler, wir wüssten nicht, was wir bei Ihnen nachbehandeln sollen. Es ist alles weg.
Wunderbar.
Ja.
Preis dem Herrn.
Preis dem Herrn, ja.
Dankeschön für das schöne Zeugnis.
Bitteschön. Und ich möchte auch noch sagen, wenn Sie hernach beten, ich habe auch also Schwierigkeiten mit dem Hören schon, schließen Sie mich auch mit
ein. Okay, ja.
Gut. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir auch jetzt am Radio sind, wie wichtig ist es, auch wirklich gut hören zu können und auch leicht hören zu können. Also es ist schon die zweite. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir am Schluss dafür noch beten. Eine letzte Hörerin möchte ich reinnehmen, die Frau Mertens aus Probstried. Grüß Gott.
Grüß Gott. Dankeschön für Ihren Vortrag und es war einfach so ansprechend. Ich habe eine Frage und zwar, ich war mal auf Exerzitien, wo es auch viel um Heilung ging und dann hat der Pater gesagt, dass man die Heilung annehmen muss. Also er hat da wohl gesehen, dass da 2 Frauen schwanger werden wollten und sie konnten es an und für sich auch, nur die eine konnte es angeben und annehmen und die andere nicht. Und das habe ich da nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, wenn es der liebe Gott geben möchte, dann gibt das einfach. Das ist die eine Frage und dann noch, ich hatte dann auch so Wehwehchen und habe dann auch darum gebetet und auch Hand auflegen lassen, um geheilt zu werden. Und ich konnte es aber nicht annehmen, wollte es aber annehmen, aber es ging irgendwie nicht. Irgendwie war da eine Bremse drin. Und was soll ich dann machen? Das sind meine beiden Fragen. Ich höre dann am Radio mit.
Mhm, herzlichen Dank. Pfarrer Lochner?
Oh, das war der falsche Hebel, den ich benutzt habe. Also die erste Frage kann ich gut beantworten, Heilung annehmen. Die Catherine Kuhlmann, bei der unzählig Heilungen geschehen sind, hat immer wieder aufgefordert, bitte nehmen Sie die Heilung an. Ich kann die Heilung auch ablehnen oder sagen wir mal, mich innerlich verschließen. Gott klopft sozusagen an meine Tür, aber ich muss sie aufmachen. Jetzt hier in Ihrem Fall, da kann ich, warum da jetzt die Heilung nicht eingetreten ist, da kann ich dazu nichts sagen. Gott handelt also völlig souverän. Ich weiß nur, dass der Pater Pio für viele gebetet hat und viele sind gesund geworden. Aber in einigen Fällen, zum Beispiel, aber das mag jetzt nicht auf Sie zutreffen, aber bei ihm war es halt, er hatte ja die Antwort vom Herrn da bekommen, dass er sagte, wissen Sie, wenn Sie geheilt würden, würden Sie Ihr Seelenheil verlieren. Er wusste also, es ist nicht im Plan Gottes. Aber warum es im Einzelnen jetzt nicht im Plan Gottes liegt oder warum ich mich unter Umständen eben doch ein Hindernis noch da ist, das weiß ich nicht. Also wir machen eben gute Erfahrungen, zum Beispiel, ja, Ellen Ames sagt immer, Leute, Beichte ganz wichtig, dass ich also wirklich aus ganzem Herzen zu Gott zurückkehre. Auch, dass ich um den Heiligen Geist bitte. Ich habe gelernt, dass ich das jeden Tag tue. Herr, bitte gieß neu deinen Heiligen Geist in mich aus und nicht nur in mich. Ich bete auch für andere Leute in der Richtung. Aber wie gesagt, letzten Endes, ja, Catherine Kuhlmann, die hatte ja Jahre, jahrzehntelang Erfahrung auf dem Gebiet gehabt. Und sie sagt, je länger ich in diesem Dienst bin, desto weniger verstehe ich, wie das Ganze vor sich geht. Am Anfang hätte sie in vielen Fällen gemeint, genau zu wissen, warum jetzt was geschieht oder nicht geschieht. Inzwischen muss ich sagen, nein, ich weiß es nicht. Ja, zum Schluss, bevor wir zum Gebet kommen, möchte ich noch darauf hinweisen, ich habe also beim Hörerservice eine Liste mit Büchern angegeben, die Sie dort abrufen können, mit einer ganzen Reihe sehr interessanter Bücher zum Thema Heilung. Heilung.
Genau, also, das würde ich gerne auch darauf hinweisen. Wenn Sie unseren Hörerservice anrufen wollen, es gibt Bücher, die Pfarrer Dr. Lochner angegeben hat, von Catherine Kuhlmann, von Jörg Müller, Agnes Sandford und noch andere. Rufen Sie unseren Hörerservice an. 0700 75 25 75 25. Tagsüber von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte 0049 700 75 25 75 25. Die Sendung ist aufgezeichnet.
Ja? Mhm. Noch ein Hinweis. Ich könnte mir denken, dass der eine oder andere den Wunsch hat, ich möchte auch mit solchen Gruppen in Verbindung gehen, kommen, wo ich für mich beten lassen kann oder wo Gottesdienste stattfinden, wo ich für mich beten lassen kann. Es gibt in vielen Städten, ich denke zum Beispiel an Augsburg, auch an München, Rosenheim, aber in ganz Deutschland gibt es solche Gemeinschaften und solche Gottesdienste. Sie können in Verbindung kommen und können sich auch beim Hörerservice die Liste schicken lassen der Diözesanverantwortlichen der charismatischen Erneuerung. Die wissen in aller Regel genau, wo solche Gottesdienste stattfinden. Brauchen Sie nur schreiben, ich komme aus der und der Gegend. Wo habe ich so eine Möglichkeit, dass für mich gebetet werden kann? Man muss dazu sagen, oft reicht eben ein Gebet nicht, sondern da braucht es oft längere Zeit. Das ist allgemeine Erfahrung. Wiederholtes
Gebet. Vielen Dank, Pfarrer Lochner. Es ist so, dass Sie am kommenden Dienstag wieder eine Sendung machen, auch wieder über eine Geistesgabe, und zwar diesmal diese Gabe des Sprachengebets, die Sprachengabe. Auch das wird sehr interessant sein, darauf freuen wir uns schon sehr. Also kommenden Dienstag um 20.30 Uhr. Wir kommen schon zum Ende der Sendezeit. Es ist so, es haben ganz viele Leute angerufen und es tut uns leid, dass wir sie nicht in die Sendung nehmen konnten. Aber es zeigt auch, dass dieses Thema ein heißes Thema ist und danke, dass Sie es versucht haben. Pfarrer Lochner, ich möchte Sie jetzt bitten, dieses Segensgebet noch zu sprechen. Es kann sein, dass wir während des Gebetes ausblenden müssen, weil wir haben schon überzogen. Aber bitte beten Sie noch für die Hörerinnen und Hörer, die einfach jetzt auch dieses Gebet noch brauchen und angefragt haben. Ich bedanke mich schon ganz herzlich bei Ihnen und auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, verabschiede mich schon, Bodo Klose, und bitte Sie noch, Pfarrer Lochner, einfach um dieses Segensgebet.
Herr, ich bitte dich für alle, die jetzt zugehört haben und besonders für alle, die ein körperliches Leiden haben, dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes zu ihnen kommst, sie ganz durchdringst von oben bis unten, alle Zellen erneuerst, alles wieder so instand setzt, wie es von dir her in der Schöpfung vorgesehen war, als du den Einzelnen, jeden Einzelnen von uns geschaffen und gewollt hast. Herr, gib reichen Segen für alle, die jetzt danach hungern und dürsten, dass sie erleben dürfen, dass du Augen öffnest, Blinden die Augen, Ohren öffnest, Blinden die Augen öffnest, dass du Lahme wieder gehen lässt und alle, die mit Depressionen zu tun haben, neu stärkst, neu aufbaust, dass sie dich loben und preisen können. So segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht. Der Rat.
von der guten.